Spannenderweise gibt es da aus der Gerontologie, das ist also der Teil der Wissenschaft, die sich mit den Altersmodellen beschäftigt, den Befund des sogenannten Lebenszufriedenheitsparadoxons Alters. Das ist zum Beispiel von der Frau Staudinger gut beschrieben worden, die zeigen konnte, dass es eben gar nicht so ist, dass wir im Alter unzufriedener werden mit unserem Leben im Vergleich zu jüngeren Lebensabschnitten. Ich spreche da auch übrigens immer ganz gerne von wir, wenn wir älter werden und nicht den Alten, weil das immer so tut, als gäbe es da so eine Subpopulation von Menschen, die schon immer alt waren und es immer sein werden. Also es sind ja wir.
Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Katrin.
Hi Tina. Ja, ich habe wieder eine therapeutische Einstiegsfrage für dich. Wie hat unsere letzte Podcast-Folge für dich nachgewirkt?
Die letzte Podcast-Folge, die hat echt schön nachgewirkt. Wir haben uns ja über LGBTQIA, eine Trans-Community, ja, die bunte Welt eigentlich jenseits von der Geschlechternormativität unterhalten. Und das war so ein Anliegen, eigentlich da so ein bisschen so die Brücke zu schlagen, dass wir ja vielleicht, also es ist ja nicht typischerweise sozusagen unsere Follower oder unsere Community davon so komplett geprägt und jetzt da mehr in den Kontakt und in den Austausch zu treten und dass da vielleicht so ein bisschen eine Brücke zu sein oder so ein bisschen, ja, die Welten da so ein bisschen näher aneinander ranzubringen, das fand ich richtig schön. Wir haben auch eine Rückmeldung ja noch bekommen und zwar aus dem psychotherapeutischen Blickwinkel, wenn man so von Diagnosen und ECD-10 und so weiter herkommt und schaut, ist der Begriff Transsexualität halt auch einfach üblich. Und da haben wir nochmal die Rückmeldung bekommen, dass in den Trans-Communities oder in den LGBTQIA-Communities lieber von Transgender gesprochen wird oder einfach von Trans oder auch eher von Inter, also nicht intersexuell, sondern Intergeschlechtlichkeit, sodass das dann vom Großteil der Communities lieber so verwendet wird. Und das fand ich auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Lernmoment. Ich habe eh bei dem Thema das Gefühl gehabt, dass ich da auch nochmal einiges lernen durfte und das kommt dann auch nochmal dazu und das, ja, das finde ich richtig klasse.
Ja, ich könnte, also wir haben ja keine, sagen wir mal, Begründung für das besser finden dieses Wordings bekommen, aber als ich es gehört habe, dachte ich, das macht schon Sinn, es geht ja gar nicht in dem Sinne um Sexualität, sondern um Identität oder Geschlechtsidentität oder eben Gender ist ja auch so auch Geschlechtsexpression, aber es geht ja nicht um das Sexuelle. Es hat, ist ja, sagt ja noch gar nichts darüber, was jemand Intergeschlechtliches oder Transgender Identis quasi sexuell tut oder nicht tut oder aktiv ist oder überhaupt Sexualität hat oder sondern es
absolut.
Ist so, also wahrscheinlich, ich vermute, daher kommt die das Feedback.
So, ist ja auch wirklich missverständlich, also, ja. Wenn man dann von Sexualität spricht, ist ja die Assoziation auch eher Sexualität im Sinne von ausgelebter und also Affinität in irgendeine Richtung und nicht von eben Identität und dem, was du ja so wunderbar auch hergeleitet hast. Also alle, die sich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchten, hört auf jeden Fall gerne noch mal rein in die letzte Folge Nummer 10. So, und weiter geht's eigentlich auch so im, damit so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und hinter unsere eigenen Zuschreibungen und Vorurteile und Stereotypenbilder. Und da haben wir heute uns das Thema Alter rausgesucht.
Ja, wir haben uns das Thema Alter, älter werden oder altern rausgesucht, aber auch Altersdiskriminierung. Zu jung für den Job, zu alt für den Job, zu jung, um kompetent erlebt zu werden, zu alt, um lernwillig erlebt zu werden. Und da schauen wir uns verschiedenste Aspekte an.
Und das finde ich, das ist auch so ein Thema, wo auf dem ersten Blick man sich jetzt so fragen könnte, naja, aber was hat das jetzt so mit mir zu tun? Beim Thema Alter ist vielleicht dann, dann geht es mich da vielleicht erst was an, wenn ich, keine Ahnung, 75 bin oder 80, wenn die Gebrechen kommen. Aber auch schon jetzt und in jedem Alter gibt es bestimmte Zuschreibungen, Bilder und auch Begrenzungen und eventuell eben auch Diskriminierung und Ausgrenzung oder auch, wo wir uns selber so limitieren. Und auch da war das jetzt so, je mehr ich mich jetzt so mit dem Thema beschäftigt habe und auch ausgetauscht habe im Vorfeld dieser Folge, wir haben auch so ein paar ganz tolle Interview-O-Töne wieder mit dabei, wurde das eigentlich auch nochmal deutlicher. Und da freue ich mich total, da heute ein bisschen so einzutauchen. Was hast du denn gedacht bei dem Thema?
Also sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch erst gedacht, okay, ab wann, also wie alt muss ich eigentlich sein, um zu dem Alter-Thema was sagen zu dürfen, zum Beispiel, habe ich auch gedacht, ah, ja, was okay. Ja zum Kompetenz, zu der Kompetenzfrage was sagt. Nee, ich glaube, das ist ja einfach was Kontinuierliches. Also das ist ja eine der Sachen, der niemand auf der Welt entfliehen kann, altern, älter werden. Und was quasi startet ab der Sekunde, auf der wir auf der Welt sind. Und das ist was, was ich daran auch schön finde, weil das was ein Thema ist, was uns weltweit alle beschäftigt, unabhängig von Privilegien. Natürlich gibt es unterschiedliche Gesundheitssysteme, die das nach hinten oder nach vorne ziehen können oder Palliativversorgung, die Schmerzen lindern kann oder was auch immer. Aber an sich ist das ja ein Thema, was uns alle sehr vereint und wo ja, da jeder ja auch ein Verhältnis zu hat zu dem Thema.
Und gleichzeitig ist es doch auch so ein tabuisiertes Thema. Also zumindest, vielleicht mag sich das jetzt so ein ganz kleines bisschen hier und da ändern, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen und ich bin jetzt so Mitte 40, wo, ich sag mal, Anti-Falten-Cremes mit Models Anfang 20 beworben wird. Also wo eigentlich Alter negiert wurde, dass das eigentlich etwas ist, was es zu vermeiden gilt und Alter auch eher gleichgesetzt wird als etwas Unerwünschtes, was es zu vermeiden gilt, was es hoffentlich auch zu verhindern gilt. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die viel Mühen auf sich nehmen und viel Geld investieren, um das sichtbare Altern auf jeden Fall aufzuhalten. Und also das auf der einen Seite in der Tabuisierung und auf der anderen Seite auch alte Menschen nicht unbedingt so sichtbar in der Mitte der Gesellschaft sind. Ne? Oder das so ein bisschen, ja, will jetzt auch nicht so mit früher ankommen und früher war irgendwann, ne, hat man sich eher um die Großeltern gekümmert, die haben noch mit im Haus gewohnt oder so. Aber es ist ja de facto so, dass es nicht medial nicht so sichtbar ist, im Straßenbild nicht so sichtbar ist, dass es ja nicht alle Altersgruppen gleich intensiv vertreten sind.
Es gibt ja auch viele Menschen aus anderen Kulturen oder Regionen der Welt. Wenn die so in Deutschland zu Besuch sind, hatte ich das ein oder andere Erlebnis, ein bisschen auch eine Schockiertheit darüber, wie Alter bei uns positioniert ist, also eher weggesperrt im oder zusammengefercht, abgeschoben, vermeintlich, als in der Mitte des Dorfes oder in der Mitte oder an der Spitze der Entscheidungen in einem Dorf oder in der Mitte des Familientisches oder so.
Ja.
Und dass das ja auch ganz, also hochinteressant, das ist ja eines der bestimmenden Themen auch, was Kulturen voneinander unterscheidet, auch wie Alter gehandhabt wird.
Ja, total. Und ich finde das, fand das auch ganz spannend. Ich hatte im Vorfeld zu dem Thema schon mal einen kleinen Instagram-Post gemacht und da auch so einen ganz interessanten Input drunter bekommen. Und also eine Followerin hatte dann geschrieben, dass das in Japan so anders ist, dass da Alter so sehr viel mehr respektiert wird und genau das, was du eigentlich jetzt gerade so beschrieben hast, dass das der Wert dessen und dass das auch etwas eher hoch angesehenes sozusagen ist und sich dadurch dann eben, dass sicherlich auch sehr viel angenehmer ist, dann in Japan dann älter zu sein und was das für Einflüsse hat. Klar, geht es jetzt eher so ein bisschen in den soziologischen Bereich, aber ich glaube, der hat natürlich auch mit unserer Psyche, also diese Bedingungen haben ja auch wieder auch damit zu tun. Werden wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, was da noch alles so für Wirkung und Wechselwirkung vorliegen. Und ich hatte aber auch Menschen, und du ja sicher auch, die als erstes die Assoziation beim Alter hatten. Ja, das Problem, wenn man im Job dann irgendwie zu jung ist. Jetzt so, wenn man psychotherapeutisch tätig ist, da ist es auch genau das gleiche Thema. Wenn man da nämlich dann zu jung ist, wird einem auch ja eher ein bisschen Kompetenz abgesprochen, weil je mehr Lebenserfahrung wohl anscheinend vermeintlich, ne, oder wie viel selbst durchgelebte und bewältigte Krisen, desto besser. Wobei man da natürlich auch so seine Fragezeichen bei haben kann. Also ich merke das auf jeden Fall schon, dass mein Älterwerden in meinem Job auf jeden Fall kein Nachteil ist.
Ja, das, ja. Also ich würde auch sagen, dass es viele gibt, also ich habe selten gehört sowas wie, ich kann mir nicht vorstellen, zu einer älteren Therapeutin zu gehen oder so, sondern eher, aber es sollte nicht so eine junge sein. Also auf jeden Fall nicht jünger als ich oder so.
Ja, und, ja, genau.
Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, als du angefangen hast, in Kliniken zu arbeiten. Ich persönlich hatte relativ viel Glück und wirke eher älter oder zumindest wurde das nicht so oft in Frage gestellt, mein Alter. Vielleicht war ich nicht verunsichert wirke, aber trotzdem war das immer mein Thema, dass Menschen am Anfang einer Psychotherapie darüber irgendwie sprechen mussten. Also, und gerade bei KollegInnen, die angefangen haben, eher bei Frauen, würde ich sogar sagen, aber das ist natürlich auch viel häufiger in unserem Beruf, deswegen habe ich da eine größere Anzahl an Stimmen, aber da war das schon wirklich schwierig, in der Psychiatriezeit ernst genommen zu werden irgendwie und nicht immer als die Praktikantin oder die, was wollen Sie mir denn erzählen? Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern an einmal sowas wie, das muss ich nochmal nachfragen, Sie sind ja jetzt hier in Ausbildung, nicht wahr? Wenn ich sowas wie Ihr Versuchskaninchen und das dann immer so auch nochmal gerade rücken zu müssen, also ich zum Beispiel würde ich sagen, dass meine Psychotherapien in der Ausbildung mit die besten waren, die ich durchgeführt habe, weil ich so konzentriert war, so viel Fokus hatte, so viel Supervision, so viel Dokumentation und selten so intensiv in Geschichten eingestiegen bin wie in dieser Zeit, weil alles noch so neu war und ich das auch selber so mit so einer noch anderen Passion angegangen bin, die vielleicht heute mit einer anderen Erfahrung irgendwie mehr reinspielen würde, aber weiß nicht, wie du die Zeit so erlebt hast, die Anfangszeit des Berufs.
Also ich erinnere mich noch total gut daran, dass wir zum Ende des Studiums vor allem von einem Dozenten da echt super darauf vorbereitet wurden, dass genau diese Fragen kommen werden. Ne? Sie sind doch viel zu jung und das, Sie haben selber gar keine Kinder, was wollen Sie mir jetzt erzählen? Oder letztlich geht es ja darum, die Befürchtungen, die dahinter sind, auch aufzunehmen, also das dann auch nicht so abzuwehren. Und das sind ja, Bedürfnisse, die sich da auch irgendwo ausdrücken. Und das kann man ja schon dann auch zusammen beleuchten. Und dann vielleicht sind wir dann ja auch ganz schnell wieder auch bei dem Individuum vor einem, der jetzt damit etwas auch wiederum etwas ganz Individuelles für sich verknüpft und etwas dann vielleicht nicht erleben möchte oder und da gibt es ja zu jedem Zeitpunkt dann auch direkt die Möglichkeit, direkt zu beweisen, das halten zu können, da genau hingucken zu können und eigentlich alle die Qualitäten, die eben eigentlich wegen dem Alter abgesprochen werden, dann vielleicht doch dann einfach so zu zeigen. Oder es gibt natürlich auch die Variante zu sagen, naja gut, ich habe dann vielleicht nicht die und die Erfahrung, aber dafür ist mein Wissen gerade irgendwie state of the art, ganz up to date und ganz mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht irgendwelche alten Hüte oder so, die jetzt vielleicht schon nicht mehr aktuell sind. Und aber ich finde es auch legitim, ich würde das jetzt auch nicht so ganz kategorisch sagen, wenn jemand sich vielleicht jemand eher wünscht, der irgendwie älter oder jünger ist, darf das ja auch da sein. Es geht, glaube ich, eher darum, wenn so ein sehr schnelles Vorurteil einfach nur ist, dass es dann vielleicht auch sich lohnen könnte, dann da nochmal hinzugucken. So. Aber ja, doch, auf jeden Fall. Das ist aber letztlich auch nur ein Thema. Ne? Also dann geht dann vielleicht ein verunsicherter oder ein bisschen testender Patient oder Klient dann so ein bisschen auf das Altersthema. Aber mein Gott, ne, wenn es das nicht ist, dann ist es halt irgendein anderes. Also von daher möchte ich jetzt auch nicht jungen Kollegen da irgendwie oder angehenden Kollegen da jetzt das so suggerieren, dass das jetzt so ein ganz schwieriges, anhaltendes Thema ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man da selber selbstbewusst und gelassen und offensiv mit umgeht, also auch jetzt nicht versucht, das irgendwie zu vermeiden, sondern dem ein bisschen Raum gibt, aber sich davon jetzt auch nicht so total einschüchtern lässt, dass das dann auch wieder schnell vom Tisch sein kann, weil dann fühlen wir auch eigentlich, ob das Gegenüber mit einer Präsenz da ist, die authentisch wirkt und
Ich habe das auch als interessanten Prüfstein einer sich anbahnenden Beziehung erlebt, ne? so ein Beziehungstest, den man auch gut bestehen kann.
Dann. Ah, das meine ich, genau. Ja. Genau. Und das ist halt was Offensichtliches, ne? So wie andere Dinge dann vielleicht auch offensichtlich sind. Genau. Ja, womit wollen wir denn heute mal anfangen? Wir haben so vielen tollen Content heute. Vielleicht fangen wir gerade mit dem an, woran ich jetzt in erster Linie gar nicht unbedingt gedacht hatte, nämlich mit dem zu jung sein, wenn das für dich okay ist.
Total.
Ja? Und dann schließen wir einfach jetzt an das Thema an, was wir jetzt gerade hatten, aber gar nicht jetzt nur im Psychotherapie-Coaching-Kontext sozusagen, sondern im allgemeinen beruflichen. Also es geht anscheinend vielen Menschen so, die anscheinend noch nicht ein gewisses Alterslevel erreicht haben, was Mann und Frau anscheinend erreicht haben sollte, und die dann mit negativen Zuschreibungen oder wo eben Kompetenz irgendwie abgesprochen wird, konfrontiert wurden. So, wir haben einen ganz tollen O-Ton von der Miriam.
Miriam, ihr werdet sie vielleicht von LinkedIn kennen. Miriam hat als Slogan, dass sie Leinen für Schweinehunde verkauft, und man kennt sie mit bunten, tollen, verschiedenen Haarfarben. Und einige von euch werden sie vielleicht kennen, aber Miriam stellt sich auch nochmal selber vor.
Mein Name ist Miriam Kopzern und ich bin selbstständig als Beraterin für Markenkommunikation. Mich beschäftigt das Thema insgesamt schon sehr, sehr lange. Alter und die damit unterstellten Kompetenzen und Erfahrungen und Fähigkeiten. Ich war schon sehr früh in meinem Leben selbstständig, bereits mit 22, und hatte immer das Gefühl, dass sobald ich mein Alter genannt habe, mir mein Gegenüber deutlich signalisiert hat, dass ich zu jung bin für das, was ich eigentlich tue. Und unabhängig davon, was ich bisher erreicht oder erlebt habe, war immer das Alter ein großes Thema, weswegen ich schnell dazu übergegangen bin, gar nicht mehr zu verraten, wie alt ich bin, und einfach damit zu leben, dass ich durchschnittlich 10 Jahre älter geschätzt werde. Das erste Mal mit Alter, Aussehen und Unterstellungen, möchte ich es mal nennen, in Kontakt gekommen, bin ich, glaube ich, so mit 18. In dieser Zeit habe ich gekellnert, und mir ist es sehr deutlich aufgefallen, dass ich meinen Typ verändert habe. Ich habe mir die Haare von sehr lang relativ kurz geschnitten, so ein kurzer Bob bis unter die Ohren, und mir ist plötzlich aufgefallen, dass Menschen anders auf mich reagieren. Ich wurde als älter wahrgenommen. Es gab natürlich auch von der Männerwelt deutlich andere Signale. Es waren eher ältere, Männer in Anzügen, also ich hatte jetzt mal damals geschätzt so 30 bis 40, die plötzlich mit mir geflirtet haben. Und ich habe eben in Gesprächen rausgehört, dass mein Aussehen genau das angesprochen hat, dass ich eben älter gewirkt habe, und deswegen war ich plötzlich Zielgruppe. Das war etwas für mich, was so in dieses private Flirt-Ding reingehört hat, Partnersuche und Sonstiges. Und ich war dann äußerst überrascht und wahrscheinlich auch sehr naiv, diesem Thema wieder zu begegnen, als ich in die Arbeitswelt eingetreten bin und festgestellt habe, dass auch hier mein Aussehen und mein wahrgenommenes Alter plötzlich darüber entscheidet, wie kompetent ich bin, ob ich etwas kann oder nicht kann. Was dazu geführt hat, dass ich einem bestimmten Idealbild hinterhergeeifert habe. Also mein erstes Profilbild auf LinkedIn zum Beispiel war ich mit langen blonden Haaren, mit Bluse und Rock und sehr zurechtgemacht, super business-schick. Was ich überhaupt nicht war als Person, und ich denke, das haben auch alle irgendwie gemerkt. Aber ich dachte, ich muss das sein, um als kompetent wahrgenommen zu werden, um als älter wahrgenommen zu werden. Ja, ich muss sagen, das hat mich ziemlich belastet. Vor allem, weil ich in Gesprächen immer, irgendwie hat mir jeder geglaubt, dass ich das kann, was ich tue, bis zu dem Punkt, wo mein Alter gefallen ist. Und dann war plötzlich das Alter Thema und nicht mehr, ob ich die Aufgaben erledigen kann. Und das hat mich persönlich zutiefst verletzt, muss ich sagen. Und ich habe das auch ganz oft bei anderen Menschen beobachtet, bei anderen jungen Menschen in meinem Alter, weswegen ich tatsächlich dazu übergegangen bin, ja, gar nicht mehr zu sagen, wie alt ich bin.
Ich finde das richtig, ja, bewegend eigentlich, dass sie so offen auch darüber spricht, dass sie das so verletzt hat. Und es ist, finde ich, wirklich zu unterstreichen, dass diese Themen ja immer nicht so eine, nicht so ein Gewicht haben, solange wir ja in den vermeintlichen richtigen Schubladen uns sozusagen aufhalten. Wenn wir mit dem richtigen Alter am, ne, in Anführungsstrichen, am richtigen Ort das Richtige tun und sobald das dann nicht ist, allein diese Tatsache vermittelt zu bekommen, dass da etwas nicht so richtig ist, etwas so Verletzendes hat. Das ist mir tatsächlich auch so im Reisekontext auch schon mal öfter begegnet, gerade wenn Menschen so auch wiederum eher, ne, so sehr geordnete Erwartungen haben. Was weiß ich, mit Anfang 20 ist das dran, muss das erlebt werden, dann kann dann was, so eine freie Zeit im Sinne von um die Welt reisen irgendwie stattfinden. Und was ich so auch ganz interessant fand, es gibt dann Länder, in denen dann zum Beispiel ganz klar ist, ab einem gewissen Alter müssen Frauen verheiratet sein. Und das ist dann auch so die erste Frage irgendwie und wird dann richtig mit Bestürzung reagiert. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Absolut.
Irgendwie.
Absolut.
Oder so ganz traurig geguckt irgendwie, wenn das dann nicht der Fall ist. Und ich glaube, Menschen, die dann mit diesen starken stereotypen Bildern auf einen zukommen, mit Sicherheit gar nicht bewusst ist, wie ausgrenzend und dann eben auch, ja, auch schmerzhaft für das Gegenüber ist. Ne? Die Botschaft einfach ist, mit dir ist so etwas nicht so, wie es sein sollte. Und die Miriam beschreibt das, finde ich, irgendwie so schön. Das kann man sich ja auch vorstellen, oder kann sich auch Frau vorstellen, wenn sie da vielleicht wirklich auch mit viel Einsatz und Kompetenz an einer Stelle bewertet wird, wo sie nun mal ja nichts für kann. Oder das ist ja etwas, das können wir ja nicht verändern. Das ist so, weiß ich nicht, als würde dir jemand sagen, deine Nase passt mir nicht und deswegen will ich dich jetzt nicht treffen. Also es ist ja etwas, was wir nicht verändern können. Ist dann nicht konstruktiv. Und das finde ich ganz, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das kenne ich auch so, also aus dem eigenen Kontext, aber auch irgendwie aus dem beruflichen, dass Lebensläufe sind halt nicht immer so genauso linear und geradlinig und erst kommt das und dann kommt das. Und ja, es ist vielleicht sehr nachvollziehbar oder verständlich, dass wir auch so eine Orientierung im Kopf gerne haben. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch unsere Verantwortung, das auch selber immer wieder mal so zu hinterfragen und dann nicht das so als selbstverständlich und gegeben automatisch so hinzunehmen. Aber ja, erzähl doch mal, wie hast du das denn erlebt? Also hast du solche Dinge auch schon mal erlebt oder vielleicht auch gehört oder in der Arbeit gehört?
Ich habe gerade kurz gedacht, dass ich dein Beispiel mit der Nase passend fand, weil es so weil tatsächlich ja die Message ist, es ist irgendwas nicht richtig und du kannst ja sogar nicht mal was verändern dran gerade, du kannst dich nicht beweisen. Und dann habe ich kurz gedacht, was ich aber vielleicht auch vergleichbar finde mit dem Altersthema. Also ich glaube, viele Menschen würden ja sagen, ja, klar ist das ein Vorurteil, aber da ist ja eine hohe Korrelation. Du kannst ja gar nicht so viel Lebenserfahrung haben oder du kannst nicht wissen, wie es ist, Kinder bekommen zu haben oder in Rente gegangen zu sein. Und deswegen kannst du mit dem Thema gar nicht umgehen, oder ne? Dass das wie vermeintlich trotzdem so ein Naturgesetz ist. Also während meiner Nase und deswegen bist du nicht kompetent, man vielleicht gegen argumentieren könnte und jemand würde sagen, ja, okay, das würde mir schwerfallen, das wissenschaftlich zu begründen, warum die, warum jetzt die Nase nicht in Ordnung ist. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wir haben, glaube ich, manchmal schon sehr, sehr feste Rationale im Kopf oder die sogenannten Biases, die uns irgendwie vermeintlich durch die Welt helfen. Und sicherlich ist es auch so, sonst könnten wir nicht schnell reagieren und könnten uns nicht merken, Herdplatte besser nicht drauf fassen oder
auch Situationen als gefährlich oder sicher einzuschätzen. Ne? Das muss dann blitzschnell gehen. Und genau, da sind gesammelte Erfahrungen, die sich dann in Form von Vorurteilen dann sozusagen in uns vorherrschen, ja auch sinnvoll.
Also bei mir zum Beispiel ist das Thema natürlich, wenn man in so Diversity-Rollen arbeitet, dass ich mich rechtfertigen muss, ob ich so eine Rolle machen kann als weiße Frau. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich würde jetzt vielleicht gar nicht so sehr jetzt drauf einsteigen. Ich finde, das könnte fast nochmal eine andere Folge sein, weil es da auch so um so spannende Themen geht wie, muss man gelebte Erfahrung haben, um sich dafür einsetzen zu können? Was heißt eigentlich gelebte Erfahrung? Und gibt es vergleichbare erlebte Erfahrungen und wird mir nicht vielleicht unterstellt, dass ich bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht habe und so weiter. Naja. Aber auch so interessante Diskussionen wie Reverse Racism, gibt es das ja? Nein.
Absolut. So ich finde aber auch, dass es gerade bei uns, also in unserem Job, kann das ja sogar auch hinderlich sein, wenn wir zu nah dran sind an einem Thema, dass dann wir gar nicht mehr so die professionelle Distanz wahren können oder es auch viel schwerer ist, wirklich das Gegenüber, dem Gegenüber einen Raum zu geben und nicht den anderen unbewusst dann doch vielleicht vor ein bisschen den eigenen emotionalen Karren zu spannen oder zu projizieren, ne, die eigene erlebte Verletzung sozusagen auf den anderen zu projizieren und da dann eher unbewusst ne, so ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Oder ich also das habe das schon auch mitbekommen, auch schon mal, wenn Kollegen, also das dann eher so im intervisorischen Austausch oder in früheren Teamsitzungen oder so, ne, bei einem Thema selber auch dann sehr mitschwingen und sehr emotional sind, dass das nicht unbedingt die Situationen sind, wo wir sagen würden, super, du bist jetzt die Frau, der Mann für das Thema, sondern eher, ja, kannst du machen, aber geh auch ruhig noch mal in Supervision damit, um ne, die Anteile gut zu ordnen. Das heißt, ja, warum solltest du es denn nicht können? Musstest, also, das ist ja wirklich die Frage, muss ich etwas selbst durchlitten haben, um empathisch sein zu können, um ein Thema in der Tiefe durchdrungen zu haben? Und ist nicht vielleicht sogar das eher schädlich, wenn ich schon zu feste Bilder und zu klare Vorstellungen und zu besetzt sozusagen damit bin? Oder reicht es nicht wirklich einfach mit einem sehr offen und sehr, ja, möglichst eben einfühlsam, sich einfühlend in die Erlebniswelt des anderen sozusagen? Also ist das nicht vielleicht sogar das Günstigere?
Ja, also psychotherapeutisch zum Beispiel habe ich so ein, kann ich mich erinnern, dass ich mal eine Patientin hatte, die mir was vom Reitstall und von Pferden erzählte. Und ich würde jetzt nicht jedes Beispiel nehmen, wo ich erzähle, da wurde ich getriggert oder so. Aber das ist, finde ich, relativ unverfänglich. Mhm. Und ich merkte, dass ich hatte natürlich nicht so viele Rückfragen. Ich wusste, was ein Halfter ist oder was Trab ist oder was irgendwie ein Paddock ist, ja, und ich nickte immer nur so verständnisvoll und ich brauchte, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich auch mal ein Pferd hatte. Das war, glaube ich, klar, weil ich immer an den richtigen Stellen gegrinst habe oder genickt habe und keine Rückfragen hatte. Und im Nachgang denke ich, ja, interessant eigentlich, vielleicht hätte da total was Wichtiges gelegen in diesen Stallgeschichten, wo ich aber einfach nur genickt habe, wie verstanden, kenne ich, I feel you.
Absolut.
Ne? Und dann, also wenn ich da gefragt hätte, wäre vielleicht so ein ganz neues Universum draus geworden.
Ja, also diese, also finde ich ein tolles Beispiel. Also so diese Reiterwelt ist mir jetzt auch nicht so fremd und ich finde es gerade total, ja, sonnenklar. In dem Moment, wo wir ja mit dem Thema irgendwie, also es angestoßen wird, läuft ja mein eigener Film ab, ne? Kommen meine Erfahrungen und meine Bilder und wenn wir jetzt, was weiß ich, von Durchparieren oder eine Volta reiten reden, dann sind ja, sind das alles schon mit Erfahrungen, Bildern, Emotionen, Erwartungen, wie auch immer, sehr besetzt. Und das ist dann auf jeden Fall wichtig, sich das sehr klar zu machen. Ich finde auch nicht, dass es dann unmöglich ist. Also so kann man ja mit dann auch irgendwie insofern transparent umgehen, sagen, habe ich selber auch einen Bezug, um dann zu sagen, aber wie war es denn bei Ihnen? Ne? Oder wie ist es denn bei Ihnen? Und das dann auch wirklich nochmal, ich finde, das ist dann nochmal so ein inneres, wirklich nochmal so, okay, das lasse ich, mein eigenes lasse ich jetzt mal wirklich nochmal so zur Seite und jetzt machen wir jetzt hier sozusagen nochmal neue weißes Blatt Papier auf den Tisch und andere mal dann. Aber von daher, ja, aber was sind denn, oder was hat es denn dann auf sich mit diesen Zuschreibungen?
Ja, also wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Alter gehen, scheint es ja so ganz klare, also so fast schon so Naturgesetze zu geben, dass viele Jahre eine bestimmte Tätigkeit tun, besondere Qualifikationen bringt und dass man zum Beispiel, um in einen Aufsichtsrat berufen zu werden oder um im Management zu sitzen oder hohe Führungskraft zu sein irgendwo, jetzt mal um so ein bisschen von dem Psychotherapeutischen wegzukommen, dass das das Gleiche ist, wie gut zu sein in einem Job, weil man ja eigentlich, wahrscheinlich die Idee ist, man hat so, so viele Situationen schon durchlebt und dass vielleicht die Parallele zu dem Psychotherapeutischen, dass ich nicht den Eindruck hatte, ich war besonders in den Dingen gut, die ich schon 50 Mal selber erlebt habe, sondern es muss das Thema oder die Patientin, muss, wenn wir gut miteinander passen und ich mit meinen Gedanken und Fragen den Prozess nach vorne bringe, dann bin ich hilfreich und dann bin ich gut in meinem Job. Und das, finde ich, ist in Führung durchaus ähnlich. Oder die Frage, wer wird in Aufsichtsräte berufen? Da gibt es ja ganz, ganz wenige und seltene Ausnahmen, dass teilweise auch, also mir fallen zwei Beispiele ein, wo Menschen unter 18 auch wirklich in, zumindest in so Consultant-Rollen oder in irgendwie CTO oder sonst was Rollen berufen wurden. Und das natürlich ein, also für viele ein großer Skandal ist. Ja? Wie kann jemand zum Thema Aktien oder zum Thema Markenkommunikation, ja, oder so, dann jetzt Führungskraft sein oder in so ein Management-Board berufen werden. Aber eigentlich finde ich das gerade total toll, weil ich meine, eine Firma kann sich doch überhaupt nicht erlauben, nur die Ziel, also eigentlich schon außerhalb der Zielgruppe Entscheidungen zu treffen und jemanden zu haben, der mit so einer ganz jungen Brille aufs Unternehmen guckt und sagt, also ist das nicht vielleicht ein bisschen verstaubt oder müsstet ihr nicht Folgendes tun, um irgendwie mitzuhalten oder interessant zu sein für die Jugend. Also ich meine, das müsste ja eigentlich die Business Development Idee sein, die man hat, so junge Menschen an Bord zu holen. Und dafür müssen die nicht 30 Jahre lang sich nach oben geackert haben. Aber das ist natürlich was, was immer in so in so Strukturen so schwer zu argumentieren ist, weil es wiederum andere Menschen gibt, die seit 30 Jahren da sind, um sich nach oben zu ackern. Also auch zu, da oft das einfach nur so ein reines Politikum ist, dass es nicht geht, weil das Unmut bei anderen erzeugen würde und gar nicht unbedingt, weil die Person gut ist. Ich denke da gerade auch an die Frenzi Kühne, die ja als junge Aufsichtsrätin ganz viel interviewt wird und dann Fragen bekommt, die immer um Geschlecht und Alter gehen. Sie als junge Frau oder sind Sie berufen worden, weil Sie eine junge Frau sind oder sehen Sie das als junge Frau anders oder was bringen Sie denn mit? Also sie erzählt zum Beispiel, dass sie ganz oft erstmal erklären muss, was sie an Expertise mitbringt, während andere vorgestellt würden in Interviews, das ist Wolfgang Müller oder Thorsten, wie war das? Es gibt mehr Thorsten in Vorständen als Frauen. Es gibt doch. Deutschlandweit, es gibt sogar zwei männliche Vornamen, ich weiß nicht, ich glaube Andreas und Thorsten oder irgendwie so, aber es gibt mehr Thorstens in deutschen Vorständen, als es insgesamt Frauen gibt. Also von daher, Herr Thorsten Müller ist seit 17 Jahren dort und dort oder Herr Thorsten Müller ist in den Aufsichtsrat berufen worden, Punkt. Und nicht warum. Ja, ja, das muss dann das gar nicht mehr, das muss gar nicht mehr in Frage gestellt werden.
Und der Witz ist, es ist ja gar nicht so, dass dann wirklich jeder dann genau nochmal nach dem Lebenslauf und den Erfahrungen und nach den 30 Jahren Ackern schaut, sondern dann geht es ja auch wirklich dann auch, das fand ich bei dem Beitrag von Miriam auch irgendwie so sprechend, auch einfach um so visuelle Assoziation. Ne? Sie hatte gesagt, sie hat sich äußerlich verändert und dann wurde ihr anderes zugeschrieben. Das heißt, wenn ich einfach nicht sage, wie alt ich bin und ich kleide mich jetzt irgendwie anders oder keine Ahnung, ne, wirke da so ein bisschen auf die Optik ein, dass dann auf einmal dann vielleicht dann, wie gesagt, sich dann solche anderen Zuschreibungen andere Türen öffnen. Da sieht man dann ja erst recht auch nochmal, wie absurd das so ist. Also ich habe das auf jeden Fall schon häufiger erlebt. Auch zum Beispiel in die Richtung, wenn es auch so um Attraktivität geht, dass da dürfen dann zum Beispiel, wie ich das zumindest schon mal mitbekommen habe, Männer nicht zu jung aussehen. Also es ist dann nicht von Vorteil beim Flirten. Keine Ahnung, wenn jemand Mitte 30 ist, aber aussieht wie 18. Jetzt hatte Miriam das auch so beschrieben, dass sie mit 18, dass das dann nicht so gut war. Also, aber sieht man dann auch mal wieder, das ist zu jung darf es nicht sein, zu alt darf es nicht sein. Und eigentlich ist es alles doch nur irgendwie die eigene Projektion verbunden mit dem, was da so visuell wahrgenommen wird. Und nicht wirklich geprüft und erfragt sozusagen, was da an Lebenserfahrung oder an Einstellung oder so quasi wirklich dahinter steckt.
Also mir ist gerade übrigens noch was eingefallen, für die, die das spannend fanden. Es ist der Thomas-Komplex oder der Thomas-Kreislauf oder das Thomas-Phänomen und nicht Thorsten.
Ach so.
Aber man findet auf jeden Fall was dazu, wenn einen das interessiert.
Das Prinzip wurde klar. So, und dann hören wir noch mal einmal rein bei Miriam und die schlägt dann auch den Bogen nicht, also von dem zu jung sein hin auch zu dem älteren Alter. Hören wir mal rein.
Jetzt in meiner Arbeit beobachte ich tatsächlich eher das Gegenteil. Ich selber habe mit dem Thema abgeschlossen. Ich stehe dazu, dass ich relativ jung, selbstständig und ich würde jetzt auch mal behaupten, erfolgreich bin. Ich begegne aber eher älteren Menschen, die irgendwie auf dem Abstellgleis gelandet sind. Ich sehe in Unternehmen Menschen, die ihr Leben lang unglaublich viel geleistet und gelernt haben. Dinge, die andere gar nicht können, weil man dafür jahrelange Erfahrung braucht. Und da wird dieses Wissen einfach nicht angezapft. Das wird nicht wahrgenommen, nicht benutzt. Und diesen Menschen wird auch gar nicht zugetraut, noch mehr zu lernen. Wie ein Wasserglas, das einfach voll ist. Und man denkt, da passt nichts mehr rein. Aber es ist ja trotzdem so, dass sich auch diese Personen weiterentwickeln wollen, dass die Interessen haben und dass die nach neuen Herausforderungen suchen. Und das, muss ich sagen, hat mich auch zutiefst getroffen und ich versuche da aktiv auch dagegen zu arbeiten und auch mit Unternehmen, die zu mir kommen und sich für Employer Branding interessieren, zu sagen, dass es nicht die jungen Menschen machen müssen, sondern dass das auch alle Altersstufen, möchte ich jetzt mal sagen, das können und vielleicht auch Lust haben und die Vielfalt ist gerade das ist, was es so wertvoll macht und so spannend ist.
Ja, also im Berufsleben ist das ja wirklich auch nochmal ein ganz besonderes Thema, wo ab einem gewissen Alter nicht nur eben beim zu jung sein, sondern eben jetzt auch im Kontext von zu alt sein, ja, Mann, Frau fast das, den Eindruck hat, dass so auf plötzlich dann die Möglichkeiten irgendwie sich sehr stark ausdünnen und ja, viele Türen zugeschlagen werden. Und das auch heute noch, wo wir eigentlich, also es wird ja darüber irgendwie so politisch auch gesprochen, dass das Renteneintrittsalter eigentlich so nach oben gesetzt werden soll und wir werden immer älter. Wenn man sich jetzt vorstellt, keine Ahnung, wir werden 95 oder so und sind dann aber irgendwie ab 45 oder so schon eigentlich zu alt, um was Neues anzufangen oder so. Das ist ja eigentlich wirklich absurd. Und wir haben ja sehr interessante Interviewpartnerin, interessante O-Töne von einer Frau, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen jenseits der 50 bei der Karriere weiterzuhelfen.
Also es geht um Maketa Burger, auch die vielleicht einigen von euch bekannt in der LinkedIn-Community und auch ein so schöner Kontakt, mit der ich mich mal ausgetauscht habe und dachte, Mensch, so viele nette Leute, die man online kennenlernen kann. Ja, es lohnt sich immer mal wieder, solche Kontaktanfragen auch einfach anzunehmen. By the way, auch ein total interessantes Thema, ob man Menschen folgt oder eine Vernetzungsanfrage sendet oder die einfach annimmt oder immer eine Nachricht schreiben muss. Ich bin ja ein Fan von einfach annehmen, sonst wären so schöne Kontakte gar nicht entstanden. Das nur als Nebenthema.
Super. Gut, dann hören wir mal rein.
Mein Name ist Maketa Burger und ich habe mich dem Jobglück mit 50 plus verschrieben. Das heißt, ich zeige meinen Kunden, Jobsuchenden über 50, wie sie sich erfolgreich bewerben und auch im Vorstellungsgespräch überzeugen. Und vor allem auch, wie sie insgesamt ihre beruflichen Möglichkeiten effizient nutzen. Dabei ist mir besonders wichtig, dass sie positiv und optimistisch an ihre Jobsuche herangehen, mit einem guten Gefühl. Und dieser Satz, ja mit 50 plus, da musst du froh sein, wenn du überhaupt noch eine Stelle bekommst, hat bei mir Hausverbot. Für mich heißt es nicht Jobsuche, obwohl du 50 plus bist, sondern Jobsuche, genau weil du 50 plus bist. Also nutze jetzt die Chancen, die sich dir bieten. Warum arbeite ich gerade mit Menschen über 50 zusammen? Weil ich weiß, dass Mitarbeiter über 50 jede Menge zu bieten haben, sowohl fachlich wie auch persönlich, was die Berufserfahrung angeht, was die Einsatzbereitschaft angeht, was ihre positiven Einflüsse auf die neuen Kollegen angeht. Und genau diese Menschen, die so viel können, die so viel wissen und die wirklich so viel geben, die werden immer ungerecht behandelt, sei es im Bewerbungsverfahren, aber sei es auch intern. In meinem alten Unternehmen haben die Kollegen über 50 wirklich ihren Job großartig gemacht, waren immer da, waren immer zuverlässig. Aber wenn es dann um neue Projekte ging oder um attraktive Beförderungen oder um Themen, die ein bisschen öffentlichkeitswirksamer waren, da wurden sie kategorisch ausgeschlossen von vornherein. Also da haben sie nie die Chance bekommen, mitzuwirken. Das fand ich schon damals ziemlich ungerecht. Und deswegen habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, dort für einen gewissen Ausgleich zu sorgen, weil ich bin ja eine jüngere Person, eine jüngere ehemalige Personalerin. Ich weiß, worauf es im Bewerbungsverfahren ankommt. Und ich kann bei Ihnen gewisse Perspektivenwechsel auslösen, damit Sie trotzdem im Bewerbungsverfahren erfolgreich sind.
Ja, an dem O-Ton mag ich die Aufzählung der positiven Aspekte, die Erfahrungen und das Wissen. Aber was ich auch ganz interessant fand, das war ja nur ein kleiner Aspekt, aber der Einfluss auf die anderen. Und das erinnerte mich an was ich mal in einem sehr stressigen Moment gehört habe, in einem sehr schnellen, in einem sehr erfolgreichen Unternehmen. Sowas wie, Mensch, wenn wir hier so Betriebsomis hätten, die auf so Bänken sitzen würden und sagen würden, ihr Lieben, es ist alles in Ordnung, es wird alles gut, durchatmen, wir schaffen das, so, wir kriegen das hin, nicht so stressen lassen oder einfach so mit so ein bisschen Lebensweisheit, so ein anderes Gefühl von, was ist eigentlich wichtig und worauf müssen wir uns konzentrieren oder, ne, ich habe schon andere Sachen überstanden oder ich habe solche Krisen schon durchlebt, was das so mit einem Team machen kann. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben als Bild, auch wenn das auch ein bisschen klischeehaft ist, ne, die Oma auf der Bank, aber irgendwie ist mir das hängen geblieben, was das auch machen kann, wenn vielleicht jemand so eine Ruhe reinbringt oder eine Zuversicht, dass irgendwas überstehbar ist zum Beispiel oder was eigentlich zählt. Und das ist vielleicht auch wieder eine Zuschreibung, dass Menschen, wenn sie älter sind, ruhiger sind oder weiser oder andere besser beruhigen können. Das muss ja auch nicht unbedingt stimmen, aber irgendwie ist mir das Bild hängen geblieben.
Absolut. Ich hatte das auch so im Vorfeld zu dieser Folge im Gespräch, was könnte es für einen Einfluss auch haben, dass auch gerade, also wenn die Altersverteilung sehr divers ist in einem Team, und habe da auch die Rückmeldung bekommen, dass die Erfahrung zumindest war, dass es was Erdendes haben kann, wenn es auch ein paar ältere Teammitglieder gibt und dass es da so, ja, wie du es so beschreibst, also sei es eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Sicherheit oder etwas, was so in der Dynamik untereinander, wie, ich sag mal, noch so eine andere Zutat oder noch so ein anderes Gewürz, was ja auch vielleicht insgesamt auch für diverse Zusammenstellungen oft spricht, aber dass eben auch auf der Achse die Unterschiedlichkeit dann eher so, ich sag mal, ne, so ein runderes Ergebnis sozusagen haben kann. Und da geht die Maketa gleich auch nochmal so ein bisschen drauf ein. Hören wir nochmal rein.
Eine Sache, die mich wirklich absolut wütend macht, ist, dass Bewerber über 50 von vornherein gar keine Chance zu bekommen, sich vorzustellen und zu zeigen, was sie drauf haben könnten. Das ist so ein richtiger Altersfilter der Unternehmen, der angewandt wird. Und ja, aus für mich unerklärlichen Gründen beziehungsweise wegen Vorurteilen, die herrschen. Vorurteile wie Mitarbeiter über 50 kommen mit den modernen Medien und der Technik überhaupt nicht mehr mit. Oder Mitarbeiter über 50 sind eingefahren und geistig unflexibel. Mitarbeiter über 50 lassen sich von mir nicht führen, gerade wenn ich noch jünger bin. Sie sind ständig krank und haben häufige Ausfallzeiten. Oder sie sind bald wieder weg, da lohnt sich die Einarbeitung ja gar nicht mehr. Oder Mitarbeiter über 50 sind Besserwisser und rechthaberisch und lassen sich einfach überhaupt nichts sagen. Klar, es hängt natürlich immer vom individuellen Menschen ab, Natürlich gibt es in dieser Altersgruppe auch Menschen, die stur sind, die nichts Neues lernen möchten. Und es gibt auch Menschen, die führungsresistent sind, weil sie beispielsweise selbst lange Führungskraft waren und sich das schlecht unterordnen können. Aber ich kann wirklich sagen, die meisten meiner Kunden, die ich in den letzten 5 Jahren hatte, die über 50 waren, die wollten. Also die waren wirklich fit, die waren technisch absolut versiert. Und gerade was das Vorurteil angeht, ja, sie sind ständig krank. Wenn man das statistisch bewertet, ja, die Mitarbeiter über 50, die haben eine minimal höhere Ausfallquote als Jüngere. Aber das Interessante daran ist, dass sie ja nur ausfallen, wenn sie wirklich ein schwerwiegendes Leiden haben. Also wenn eine OP ansteht beispielsweise oder wenn irgendwelche Verschleißerscheinungen eingetreten sind nach 30, 40 Jahren Arbeit. Sie würden nie blau machen. Also sowas wie Montags- oder Freitagskrankheiten gibt es in dieser Generation ja überhaupt nicht. Also es lohnt sich da definitiv immer hinter die Fassade zu schauen und aufzuwiegen, ist dieser eine negative Aspekt, den der Mitarbeiter möglicherweise hat, das weiß ich ja gar nicht, wenn ich den überhaupt nicht einlade ins Vorstellungsgespräch, ist er das nicht wert, das zu kompensieren, weil er ganz andere und positive Einflüsse mit einbringt. Viele meiner Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die bestätigen mir das immer wieder, dass seit Mitarbeiter über 50 bei ihnen arbeiten, hat sich das Betriebsklima ins Positive verändert. Da habe ich ein kleines Beispiel von einem Start-up hier bei mir um die Ecke. Die haben so 25 Mitarbeiter und die haben früher immer nur in den Studentenreihen oder bei Absolventen geschaut und dort rekrutiert. Und vor 3 Jahren mittlerweile haben sie sich wirklich dazu überreden lassen von mir, sich jemanden über 50 einzustellen in der technischen Abteilung. Also von wegen, die kommen mit der Technik nicht mehr mit. Und seit er dort ist, ist dort alles viel zuverlässiger geworden intern. Die Absprachen werden eingehalten. Und die jungen Azubis, die haben auch noch einen zweiten Ansprechpartner neben ihrem Ausbilder, der auch aus seiner Erfahrungsschatzkiste schöpfen kann. Also es ist nur eine Win-Win-Win-Situation und die sind jedes Mal wieder dankbar, dass sie den haben und sind da heilfroh darüber.
Ja, auch hier gehen mir natürlich total viele Gedanken durch den Kopf zum Thema Vorurteile. Was ich ganz spannend fand, war das Thema nicht führen lassen, weil da habe ich so generell aufgehorcht und dachte, spannend eigentlich, dass man oft meint, Führungskräfte müssen irgendwie mehr Erfahrung haben in irgendwas oder das Wissen mindestens genau genau zu den gleichen Themen haben oder jemand könne führungsresistent sein. Also was sind eigentlich Bilder von Führung? Weil es kann auch gut sein, dass ich eine absolute Expertin, eine junge Expertin in meinem Team habe mit einer Expertise, die ich selber nicht habe und die ich mir reingeholt habe, weil ich diese Expertise nicht habe, also generell ja auch einen anderen Führungsstil anwenden muss. Aber gut, das auch nur wieder so als Nebengedanken. Was ich ganz spannend finde, ist die Frage in Einstellungsgesprächen. Also ich möchte ja keine diskriminierenden Fragen stellen und irgendwie sagen, aha, aber Sie wissen schon, wie man die E-Mails bedient als 50-Jährige oder was auch immer. Aber andererseits ist ja schon auch wichtig, in Bewerbungsgesprächen so ein bisschen zu erzählen, wie ist denn die Situation und wie, also zu sagen, das ist ein Team mit dem Durchschnittsalter 29 und wie wird es dir damit gehen? Das aber wiederum auch schon fast in Richtung unterstellende, diskriminierende Frage geht. Aber es ist ja eine Frage, die auf der Hand liegt. Also ich finde interessant aus Einstellen der Sicht, was frage ich, um den Elephant in the Room irgendwie anzusprechen und was nicht, weil es vielleicht auch nur mein innerer Elephant ist, der gar nicht so wichtig ist.
Ja, und das finde ich auch tatsächlich schwierig, weil jetzt ist dann sozusagen Alter als der entscheidende, trennende oder unterscheidende Faktor dann im Vordergrund. Aber es kann doch vielleicht sein, dass jemand, der so einer, ich sag mal, aus so einer ähnlichen Szene kommt oder einem ähnlichen anderen soziokulturellen Hintergrund hat, irgendwie ein ähnliches, ich sag mal, Großstadtkind ist, mit einem gewissen Musikgeschmack oder gewissen Hobbys und dann viel mehr Schnittmenge hat, als wenn jemand vielleicht aus einem komplett anderen Kulturkreis kommt, Ja, auch dann würde ich ja vielleicht fragen, keine Ahnung, wenn der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin aus Peru kommt, wie sie sich fühlt. Aber ganz ehrlich, ich meine, sie hätte sich ja nicht beworben, wenn es ein Problem wäre. Also von daher finde ich es auf jeden Fall mit relativer Vorsicht zu genießen, das als so trennenden, unterscheidenden Faktor, der erst überbrückt werden müsste, erstmal so vorauszusetzen. Also Elephant in the Room, der Elephant in the Room ist ja da aufgrund der eigenen Vorurteile.
Stimmt.
Und nicht, weil es einem tatsächlich, also wenn es zum Beispiel so ist, dass ich jetzt einen Job anbiete und eine Bewerberin oder ein Bewerber hat offensichtlich keine Ahnung, ist nicht gut zu Fuß und es wird aber ein Job sein, wo man sehr viel hin und her laufen muss, dann finde ich, ist das sehr berechtigt irgendwie. Aber an welcher Stelle, bitteschön, kann ich denn sagen, naja, passt das denn für Sie, wenn die Menschen jetzt hier irgendwie 20 Jahre jünger sind, weil, na, wie heißt der, also da so als Beispiel, in Berlin recht bekannt, Günther Krabbenhoff, so ein erfolgreicher Influencer, auch im Werbefernsehen, ist, ich denke mal, so Mitte 70 und auch in der Berliner Techno-Szene zu Hause. Und wenn da jetzt sozusagen das Vorurteil wäre, na, nach der Arbeit noch irgendwie Party machen, ja, gibt es sicherlich auch Menschen, oder offensichtlich auch Menschen älteren Alters, die da auch dieses Hobby teilen oder damit von der Partie wären. Also von daher, ja, finde ich das, auf jeden Fall sollte das mit viel Fingerspitzengefühl wenden. Oder zumindest, oder das Fingerspitzengefühl heißt, dass es vielleicht auch einfach als die eigene Fantasie benannt wird. Und mit der offenen Frage, ob das denn dann wohl auch so ist. Ja. Und das auch das Bewusstsein darüber, dass das jetzt ein Vorurteil ist oder das als ein Stereotyp ist und mit die Bereitschaft signalisieren, den anderen da auch einfach schnell wieder rauszulassen. Ich hatte das, glaube ich, am Anfang mal gesagt, dass Vorurteile ja auch quasi ne, wichtig sind, um Situationen schnell einschätzen zu können und ne, dass wir uns darin irgendwie sicher, also eine Situation sichern können. Aber genauso wichtig, und das hatte ich dafür noch nicht gesagt, ist es eben dann auch Menschen auch wieder aus dieser Schublade herauszulassen einfach. Und ich glaube, das ist wichtig dann an der Stelle, wenn wir, ne, wenn wir die Schublade so aufmachen, dass wir das dann vielleicht auch so mit dazu sagen dann.
Für die Bewerbungsgespräche zum Beispiel würde ich vielleicht empfehlen, eher neutral das Team und die Situation zu beschreiben. Und da kann man es ja neben anderen Dingen erwähnen, dass das Team, also was da so für Menschen drin arbeiten, oder zum Beispiel, dass alle Deutsch muttersprachlich sind und dass zwar alle fließend Englisch sprechen und dass das die Unternehmenssprache ist, aber dass man das natürlich merkt in Smalltalks und ne, dass das sicherlich was ist, wo auch das Team sich ein bisschen umstellen müsste, wenn das erste Mal eine englischsprachige Person kommt. Und so ein bisschen, so kann man es ja auch erstmal schildern, als erstes, was kein Hindernis ist, aber erstmal eine Information über, was wird dich erwarten. Aber ich würde schon auch, wie du sagst, empfehlen, immer wenn man merkt, man sitzt gerade auf so einem sehr fiesen Vorurteil, das vielleicht auszusprechen, um sich dann eines Besseren belehren zu lassen. Besser als nicht drüber gesprochen zu haben und sich dann gegen die Person zu entscheiden, oder? Also ich, auch wenn ich mich da wahrscheinlich arbeitsrechtlich so in die Nesseln setze und man das wahrscheinlich besser nicht fragen sollte, aber es da mein Gefühl immer, also bevor ich jetzt Nein sage, weil ich denke, die Person will sich bestimmt nicht von mir führen lassen, weil ich jünger bin oder so, dann sage ich das doch lieber und sage, ich muss mal kurz eine Sorge teilen und bin total gespannt, was du dazu sagst.
So, ja, ich, also. das finde ich, kann ja nicht, nicht verkehrt sein, weil es ja Vorurteile sein könnten und Stereotype sein könnten, die Mann, Frau wahrscheinlich nicht nur alleine hat. Und dann ist es ja schon auch, also ich habe da jetzt so ein bisschen mehr den psychotherapeutischen oder Coaching-Kontext, und da sitzt ja der Therapeut, die Therapeutin auch mit den eigenen Vorurteilen, ne, bei dem Gegenüber. Und da ist es dann, ist die Situation ja gar nicht so unähnlich, sich dann auch vielleicht genauso der Vorurteile bewusst zu sein, die aber auch nicht so überzustülpen und dadurch den Raum so eng zu machen, dass, was weiß ich, ab einem gewissen Alter, keine Ahnung, Tindern jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, doch wahrscheinlich kein Thema mehr wäre, oder dass doch sicherlich jetzt nicht damit geliebäugelt wird, nochmal ne, die Branche komplett zu wechseln und eine neue Lehre zu machen oder was auch immer. Und damit das so wegzunehmen, dass das überhaupt gedacht werden kann. Und ich finde, das ist ja gerade irgendwie der Job als Psychotherapeutin dann alle Räume möglichst groß und aufzumachen und die Begrenzungen und oder die im Vorfeld schon gesetzten engen Grenzen sozusagen erstmal auch in Frage zu stellen. Wobei es dann natürlich darum geht, das auch eher beim Gegenüber so zu initiieren. Und ja, in dem Bewerbungsgespräch geht es ja dann vielleicht auch darum, so als Arbeitgeber selber erst nochmal so seine eigenen Grenzen auch dann da damit offen und tolerant und reflektiert ein bisschen umzugehen. Ja,
ja, also wie gesagt, ist wahrscheinlich eine ziemliche Grauzone. Wahrscheinlich würden mir erfahrene RecruiterInnen auf die Finger hauen und sagen, also auf gar keinen Fall sagt man irgendwas zum Alter. Aber ich denke, bevor man ganz komische Fragen stellt und sowas sagt, wie, also auf jeden Fall irgendwie mit irgendwelchen Unterstellungen anfängt oder einfach eine Absage erteilt aufgrund deswegen, dann doch lieber das eigene Gefühl aussprechen und sofort dazu sagen, dass ich das gerade sage, um diese, um die Hürde, gar keine Hürde sein zu lassen. Aber gut, vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema Psychotherapie und auch Gefühle von älteren Menschen oder Menschen, die altern oder was sind so besondere Themen auch in der Behandlung ein. Dazu haben wir auch noch ganz tolle O-Töne. Wir haben insgesamt noch ganz viele tolle O-Töne von Maketa, ganz viele Tipps zum Thema Bewerben, wie man seine Bewerbung aufwerten kann, was man sich vielleicht selbst auch nochmal sagen kann vor dem Bewerbungsgespräch. Und wir würden euch diese gerne verlinken in den Shownotes und über einen Link, auf den man zugreifen kann, zur Verfügung stellen, dass ihr noch reinhören könnt.
Ja, also alle, die das gerade spannend fanden, also absolute Empfehlung, da nochmal reinzuhören. Da gibt es nochmal ganz vielen tollen Input. So, Thema Psychotherapie, vielleicht auch eher so Gesundheitsbereich sozusagen. Da habe ich mit einer tollen Kollegin gesprochen, Dr. Sandra Dick. Die ist promovierte Neurowissenschaftlerin und auch Psychotherapeutin im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie und hat auch so im gerontopsychiatrischen Bereich einiges gemacht. Ich würde sie jetzt einfach mal als Expertin auf dem Gebiet, wenn es ums Thema Älterwerden, Altern geht, so beschreiben. Und ja, da hören wir einfach mal rein.
Ja, also wenn ich zum Beispiel Studierende, die ich ausbilde, frage, was sie eigentlich unter Altern verstehen, bekomme ich meistens ganz unterschiedliche Antworten, was auch schon ganz gut eigentlich zeigt, dass der Begriff Altern an sich nicht so irgendwie zu fassen ist. Und diese Antworten reichen häufig von dem Benennen typischer physiologischer Veränderungen, die wir mit Altern assoziieren, wie zum Beispiel das ergraute Haar oder die faltigere Haut oder die veränderte Körperhaltung, bis hin eben so, zu so typischen altersbezogenen Erkrankungen, die wir damit einherbringen, sowas wie demenzielle Erkrankungen oder andere chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so ein Altersdiabetes. Aber bis hin auch eben zu diesem ganz klassischen Lebensalter als Zahl, die 65 wird ja häufig hier bei uns in Deutschland genannt, die markiert ja den Eintritt klassischerweise ins Rentenalter, sodass hier auch eine Veränderung der Rolle, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben festgestellt wird, was dann ja auch dazu führt, dass jemand vielleicht andere Themen hat, auch irgendwann als jemand um die 40, so dass Altern eben an sich gar nicht wirklich an etwas festzumachen ist. Und was man auch immer wieder sagen muss, ist, dass das Altern ein Lebensabschnitt, in dem die Entwicklung eine ganz hohe Varianz hat. Also die Entwicklung zwischen den Menschen extrem heterogen ist. Im Vergleich zum Beispiel zu Kindern, die, wenn sie gesund sind, immer ungefähr im gleichen Alter auf dem gleichen Entwicklungsstand sein sollten, was zum Beispiel motorische oder geistige Fähigkeiten angeht. Das sieht man ja in diesen U-Untersuchungen, wo man dann mit den Kindern hingeht und die Ärzte dann feststellen können, ob die Kinder entsprechend ihrer Altersstufe entwickelt sind. Im Alter verändert sich das. Das heißt, ich kann mit 75 schon ganz hochaltrig daherkommen, nicht mehr fit sein, kaum noch teilhaben können am Leben, weil ich vielleicht schon diverse Erkrankungen habe, die mich daran hindern, vielleicht auch sogar das Haus zu verlassen. Und ich kann mit 85 noch total fit sein, vielleicht sogar noch nebenbei arbeiten und eine hohe soziale Teilhabe haben. Ja, so dass das Alter an sich erstmal was ist, was wir so als Begriff ziemlich weit fassen müssen.
Das finde ich irgendwie also einen ganz wichtigen Gedanken, dass das so eine willkürliche Zuordnung ist. Und sie sagt, ne, das ist dann so heterogen. Es ist, finde ich, nicht nur unter verschiedenen Menschen so unterschiedlich, es ist ja für einen selbst auch schon so unterschiedlich. Also wenn ich mir vorstelle, so, dass es so Bereiche gibt, also Lebensbereiche, Situationen, wo ich mich, egal in welchem Alter, vielleicht wirklich noch sehr jung und unreif und vielleicht auch fast eher so ein bisschen albern oder noch nicht erwachsen genug fühlen kann, und in anderen Bereichen dann sehr souverän und durchaus auch mir so meiner Erfahrung oder auf meine Erfahrung auch so zugreifen kann oder die auch so spüren kann. Also nicht nur unter Menschen, sondern auch in einem selbst ist das doch eigentlich auch etwas sehr ja, Veränderliches so. Und sogar körperlich, ich weiß nicht. Also gibt es sicher Situationen, wenn es dann so alterstypischere Wehwehchen sozusagen gibt oder, keine Ahnung, man sich von irgendeiner Anstrengung nicht so schnell erholt, wie man das vielleicht so irgendwie mit 20 getan hat. Und trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, die sind irgendwie, die fangen mit 50 oder 60 an, Sport zu machen und sind dann vielleicht sehr viel fitter und leistungsfähiger sozusagen als andere. Also von daher wird da, finde ich, nochmal ja so wunderbar deutlich, wie unglaublich schwammig das eigentlich ist, was wir alt nennen, ne? Oder wie wir das sozusagen zuordnen.
Ja, eine Frage, die sich dann, auch wenn man mit älteren Menschen, mit psychischen Störungen arbeitet, sich immer wieder stellt, ist ja auch die Frage nach dem erfolgreichen Altern, nennt man das auch gerne. Also wie gelingt eigentlich eine Zufriedenheit im höheren Lebensalter? Spannenderweise gibt es da aus der Gerontologie, das ist also der Teil der Wissenschaft, die sich mit den Altersmodellen beschäftigt, den Befund des sogenannten Lebenszufriedenheitsparadoxons des Alters. Das ist zum Beispiel von der Frau Staudinger gut beschrieben worden, die zeigen konnte, dass es eben gar nicht so ist, dass wir im Alter unzufriedener werden mit unserem Leben im Vergleich zu jüngeren Lebensabschnitten. Ich spreche da auch übrigens immer ganz gerne von wir, wenn wir älter werden, und nicht den Alten, weil das immer so tut, als gäbe es da so eine Subpopulation von Menschen, die schon immer alt waren und es immer sein werden. Also es sind ja wir. Und wenn wir älter werden und auf gewisse Dinge achten, dann können wir tatsächlich auch im Schnitt im Alter eine hohe Lebenszufriedenheit erreichen. Es ist auch so, dass so Erkrankungen wie zum Beispiel die Depression nicht häufiger auftreten im Alter. Wir stellen fest, eine Erhöhung von so subklinischen depressiven Symptomen, aber die wirkliche majore Depression tritt nicht häufiger auf im Lebensalter. Und man muss ja auch aufpassen, dass man nicht irgendwie zum Beispiel intuitiv davon ausgeht, dass ältere Menschen an sich unglücklicher sein müssen, weil hier dann die Gefahr besteht, dass zum Beispiel eine Depression übersehen wird, weil die Symptome der Depression bei älteren Menschen dann dem Lebensalter zugeschrieben werden und nicht der Erkrankung, die dann teilweise eben nicht behandelt wird auch. Das ist etwas, worauf wir im Bereich der Gerontologie und der Gerontopsychotherapie und Psychiatrie immer wieder sehr hinweisen, dass man da auch aufpassen muss, welche Bilder übers Altern man eigentlich selber hat, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich die auf den anderen übertrage oder dann drin sehe, wie zum Beispiel auch so ein Klassiker, dass man ältere Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung hat, nicht mehr therapieren sollte. Das kann unter Umständen so sein, aber das Wichtige ist, ich muss es hier auch individuell immer wieder überprüfen, auch vor dem Hintergrund, dass im Schnitt eben eine hohe Zufriedenheit Normalität ist im Alter.
Ja, auf jeden Fall so ein wichtiger Punkt, Alter und glücklich sein. Und das, was die Sandra da angesprochen hat, war diese Kurve, diese U-Kurve von Lebensglück über die Zeit sozusagen. Und dass wir sozusagen als Kinder so besonders glücklich sind und dann irgendwann, ich glaube, der Tiefpunkt ist so bei Mitte 40 oder so. Tatsächlich passt dann ja auch so zu der Midlife-Crisis-Geschichte. Und es dann aber eben auch wieder so ansteigt. Und jetzt so, ne, in diesem Kontext von, dass wir doch im Alter auch so viel abgeben müssen, ne? Oder wir müssen eigentlich über die gesamte Lebensspanne schon eigentlich ab kleinem Kindesalter ja immer wieder auch loslassen und Dinge verabschieden, aber vielleicht offensichtlicher auch nochmal so in einem höheren Alter, wenn Krankheiten, irgendwelche Gebrechen dazukommen oder irgendwas an Selbstständigkeit oder so nicht mehr so gewährleistet ist, wo die Assoziation ja vielleicht eher wäre, dass das dann auch mit damit einhergeht. Da geht sie aber auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was eigentlich so die entscheidenden Faktoren sind. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, das erstmal hier an der Stelle auch so in Frage zu stellen.
Vielleicht eine ganz kurze Anekdote dazu. Meine Großmutter hat eine Weile bei uns zu Hause gelebt mit 92 und hat viel auf dem Sofa gesessen und so draußen auf so einen Fischteich geguckt. Und nichts gesagt, und eigentlich erinnerte ich mich, früher haben wir immer so viel gesprochen, und dann habe ich sie irgendwie gefragt, ob ihr nicht langweilig ist, weil sie ja eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, und dann lehnte sie sich zurück und sagte, Katrin, ich glaube, das ist die Gnade des Alters. Ich glaube, Langeweile habe ich schon ganz lange nicht empfunden, also entweder ich genieße das oder ich schlafe ein.
Auch wie schön.
Das war so die Antwort, dachte ich. Interessant, das sind ja auch Zuschreibungen, dass man denkt, irgendwas sei traurig. Irgendwas sei auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich musste auch dran denken, dass es so spannende, kann man vielleicht auch in den Shownotes verlinken, so spannende TED-Talks gibt, wo Menschen über so Lebensstudien, also so die, wo Menschen ein ganzes Leben lang begleitet werden und dann geguckt wird, wer ist denn am Ende am glücklichsten, was führt zu den glücklichsten Sterbenden oder den glücklichsten älteren Menschen. Und da ist es ja oft so, sowas wie stabile, gute Beziehungen ist am Ende das, was zählt und was glücklich macht und nicht so sehr Schmerzen oder nicht oder irgendwelche Gebrechen oder nicht oder Beruf, sondern feste, glückliche oder feste, gute Beziehungen. Und viele sagen ja auch, dass sie bereuen, wenn sie Entscheidungen nicht getroffen haben, und selten, dass sie, wenn sie Entscheidungen getroffen haben, also dass oft sowas auch nagen kann, ne? Wenn man so eine Chance nicht ergriffen hat. Was vielleicht ganz gut passt zu der Frage, kann man eigentlich mit 50 nochmal sich neu bewerben oder mit 60? Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass man sonst nachher mit 80 auf den See schaut und sich denkt, warum habe ich nicht?
Total, da bin ich total bei dir. Und genau, da haben wir jetzt auch noch ein paar spannende O-Töne dazu.
Es gibt so unterschiedliche Ideen, was dazu beitragen kann. Eins stammt von Paul Baltes, der auch die Berliner Altersstudie durchgeführt hat, eine ganz große Studie, wo er auch über 100-Jährige mit untersucht hat und festgestellt hat, dass erfolgreiches und zufriedenes Altern zum Beispiel gelingen kann, wenn ich in der Lage bin, flexibel meine bedeutungsvollen Ziele anzupassen. Das heißt also, nicht festzuhalten an irgendwelchen Zielen, die ich aufgrund zum Beispiel von Verlusten im Alter, also Verluste können soziale Verluste sein, können Verluste auf der kognitiven Ebene sein, also Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, aber auch motorische Verluste. Wenn ich daran festhalte, dann kann ich ganz unglücklich werden. Wenn ich zum Beispiel immer einen ganz großen Garten mit 2000 Quadratmeter hatte, um den ich mich gekümmert habe, und der dann plötzlich mich doch überfordert, weil ich das alles nicht mehr schaffe, und dann vielleicht hingehe und sage, jetzt muss ich den ganz abgeben, obwohl das das wirklich ist, was mich im Leben glücklich macht, dann ist es laut Paul Baltes halt wichtig, zum Beispiel zu gucken, an diesem bedeutsamen Ziel festzuhalten, aber mit sogenannten Optimierungs- und Kompensationsstrategien zu arbeiten. Also vielleicht zum Beispiel den Garten einfach ein Stück zu verkaufen, den kleiner zu machen, weniger verschiedene Pflanzen anzupflanzen, mir Hilfe zu holen oder mir einen Sitzrasen mehr zuzulegen, so dass ich dieses Ziel, das mir viel Kraft gibt, beibehalten kann im Leben. Andere aus dem sozialen Bereich gibt es Studien von der Frau Carstensen, die gezeigt hat, dass wir im Alter anscheinend eher auf wichtige Beziehungen Wert legen, als jetzt ganz viele verschiedene Beziehungen zu haben. Das heißt, auch da kann es sinnvoll sein, nochmal zu überprüfen, welche Beziehungen sind mir wirklich wichtig, das zu reduzieren und an denen eher festzuhalten.
Das sind ja im Prinzip auch Strategien, die ja auch, ne, so im psychotherapeutischen Kontext einfach auch wichtig und erfolgreich sind. Also wenn ich jetzt aufgrund von einer Erkrankung oder so etwas nicht mehr oder im Moment nicht machen kann, kann der Rat an der Stelle ja auch sein oder die Strategie anzupassen. Und kennst du ja sicherlich auch so bei einem so in Richtung Burnout-Prophylaxe oder so, dass es dann, oder auch wenn jemand erkrankt ist, dass es gar nicht darum geht, jemanden so lange nach Hause zu schicken, bis er wieder gesund ist, sondern auch dann eben, dass es viel hilfreicher ist, die Arbeitsbelastung, die Anforderungen eher so anzupassen an das, wie es dann gerade geht. Und es ist eben nicht in diesem Schwarz-Weißen ganz oder gar nicht irgendwie, dass so als Lösung gesehen wird. So, weiter geht's.
Ja, zu der Frage, welche Herausforderungen und Aufgaben im psychotherapeutischen Kontext einhergehen bei der Arbeit mit älteren oder auch hochaltrigen Patienten, die man dann eher im stationären Kontext dann trifft. Da kann ich vielleicht erzählen, dass ich da gerade als Supervisorin in einer ganz tollen Studie von der Professor Eva-Marie Kessler hier in Berlin teilnehmen durfte, die aufsuchende Psychotherapie gemacht hat von ausgebildeten Psychotherapeuten, die depressive PatientInnen zu Hause aufgesucht haben. Und die Voraussetzung war, dass die PatientInnen einen Pflegegrad bereits hatten. Und wir haben jetzt gerade tatsächlich auch nochmal für uns so ausgewertet, was so die zentralen Punkte eigentlich waren in dieser Arbeit und eben auch welche Herausforderungen da waren. Und was sich erstmal immer wieder zeigt als sehr ungünstiger Faktor im Alter, ist die Einsamkeit, ist die soziale Isolation, die Zurückgezogenheit, der Abbruch von Beziehungen, dann aber auch das Erleben von sich selber als Last ist ein ganz, ganz belastender Faktor für viele ältere Menschen. Gerade wenn sie angewiesen sind eben auf Hilfe und es merken und gleichzeitig ja aber Hilfe in Anspruchnahme nicht als Kompetenz, sondern eher als Schwäche bewerten. Im psychotherapeutischen Kontext ergeben sich so klassischerweise die Herausforderungen, dass man seine Methoden doch ganz schön anpassen muss. Ja, ein Problem, das wir in der Versorgung haben, ist, dass wir tatsächlich eben darstellen können, dass ältere PatientInnen deutlich seltener Psychotherapie aufsuchen im Vergleich zu jüngeren PatientInnen. Und hier tatsächlich wichtig ist auch, dass das System auf der einen Seite nochmal dahingehend ausgerichtet wird, dass die sogenannten Gatekeeper, so zum Beispiel Hausärzte oder Pflegedienste, nochmal sensibilisiert werden dafür, dass Psychotherapie im Alter hochwirksam ist. Denn das muss man auch klar sagen.
Ja, also neben dem, was es für die Behandlung bedeutet und was man da beachten muss, was ich sehr spannend fand, habe ich aber bei dem Thema zur Last fallen und Schuldgefühle nochmal so gedacht, ja, das ist, glaube ich, auch das Schwierigste fast schon, würde ich sagen, an dem Thema Altern und Versorgung von oder Unterstützung im Alter, dass dann ja oft die Familienkonflikte auch wieder so auftauchen. Erinnert mich an unsere Folge, was war es, 6 zum Thema Familiendynamiken an Weihnachten, ja, wo irgendwie alles nochmal so aufkocht. Und dann, wenn so Pflegebedürftigkeit startet, finde ich, ist ja auch so, dass das wie so ein Anheizer von Familienkonflikten ist, weil plötzlich die Frage ist, welche Geschwister kümmern sich denn mehr, wer hat es denn mehr verdient, und dann mischt sich das Pflegen oft mit dem Erbe und solche Dinge, aber auch, dass wir, glaube ich, oft denken, das sei man schuldig zu pflegen und andersrum, wir ja gerade gehört haben, es macht Schuldgefühle, gepflegt werden zu müssen. Und da würde ich auch wirklich dazu plädieren, nichts für normal oder für so läuft das immer zu halten, sondern auch sowas zu besprechen. Das kann ja wirklich auch in bestimmten Familienkonstellationen für beide Seiten angenehmer sein, wenn die Pflege außerhalb des Hauses stattfindet, in einem guten Pflegeheim zum Beispiel, und dafür der Kontakt irgendwie darauf nicht so reduziert ist und diese Schuldgefühle nicht so sehr im Raum stehen. Also wenn man jetzt irgendwie als Tochter sagt, ich fahre einmal am Tag zu meiner Mutter ins Pflegeheim, anstatt dass wir dieses immense Schuldthema von ich möchte eigentlich gar nicht von dir gepampert werden oder ich möchte und so, ne, dass das gar nicht so im Raum steht. Das finde ich auch ganz interessant, dass wir da ja so auch ein Bild davon haben, wie gute Pflege aussieht und dass das so eine Art Misserfolg ist, wenn man dann jemanden in ein Pflegeheim geben muss, Andersrum habe ich ja vorhin die Folge eingeleitet mit, jemand wird so weggepackt. Also das natürlich hat das auch diesen Aspekt, aber ich würde auch da dafür plädieren, nichts für selbstverständlich zu halten, dass das eine richtig ist oder das andere, und auch da zu sprechen.
Ja, total. Also das finde ich ein ganz, also auch so einen wichtigen Punkt, und ich stimme dir da total zu. Also man sieht es nicht, aber da schaue ich nur nickend und zustimmend, diese Bilder im Kopf, das so vorwegzunehmen, was vermeintlich richtig ist und was in Ordnung ist und geleistet werden muss, was so vorbeigeht eigentlich an dem, ja, individuellen Empfindungen und vielleicht auch an der Geschichte und an der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte, und dass da es vielleicht gerade gut ist, auch eine gewisse Rollenmuster auch vielleicht nicht weiterzuführen oder neue kreative Lösungen zu finden, mal in eine andere Richtung, sich vielleicht auch dann auch durch den Anlass von Rollenveränderungen, durch Pflegebedürftigkeit, ich sag mal auch emanzipatorisch, sich da weiterzuentwickeln. Und ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen phrasenhaft, aber da gilt dann eben auch, wenn ich für mich gut sorgen kann und meine Grenzen kenne und für mich eintreten kann und Verantwortung für mich übernehmen kann, dann kann ich das letztlich auch viel besser für andere und auch vielleicht auch anderen mehr den Raum lassen und auch dahin zu fühlen, was fühlt sich denn für den anderen da überhaupt gut an. Aber dieses Motiv mit dem Angst davor zu haben, zur Last zu fallen, das ist mir auch schon öfter begegnet. Also das, und ich weiß nicht, ob das bei den Menschen, die noch nicht in der Situation sind, so sehr im Kopf ist, wie sehr es eigentlich Gewicht hat für die das vielleicht näher rückt. So.
Ja. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke. Ich versuche, Menschen in meinem Umfeld zu überzeugen, Gespräche über eventuelle zukünftige Pflegebedürftigkeit ganz früh zu führen, nämlich dann, wenn das noch gar kein Thema ist, und das ist total bedrohlich. Aber das ist ja der Zeitpunkt, wo noch verschiedene Möglichkeiten offen sind und wo man vielleicht auch gedanklich noch so ein bisschen flexibel ist und sich da Gedanken machen kann, wie möchte ich eigentlich altern, was hat das für Vorteile, wenn ich bei meinen Kindern einziehe, was hat das für Nachteile, möchte ich vielleicht in eine WG ziehen oder so. Es gibt ja auch tolle Wohnkonzepte inzwischen oder StudentInnenwohnheime mit älteren Menschen oder was weiß ich. Also wenn man noch das Gefühl hat, ich kann gerade eigentlich noch mitdiskutieren. Oft machen wir das ja viel zu spät, wenn der Mensch, um den es geht, schon gar nicht mehr mitdiskutieren kann oder vielleicht schon an einer Demenz leidet oder und vielleicht wäre das gar kein Konflikt geworden und gar kein Abschieben irgendwohin. Vielleicht hätte die Person ohne Demenz gesagt, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, ich muss auch nicht bei dir zu Hause einziehen, beispielsweise. Ne? Aber das machen wir ja nicht, das ist ja kein Familienthema, was man bespricht zwischen 30-jähriger Tochter und 60-jährigen Vater oder so.
Als wäre das eher ein Affront oder irgendwie, ne? Es hat was Tabuisiertes auf jeden Fall. Und genau das ist so die Krux. Dadurch, dass es irgendwie dem sowas anhaftet, irgendwas zwischen traurig, wollen wir nicht, leugnen wir wie Liebe, obwohl es ja jeden von uns betrifft. Also entweder erstmal indirekt, aber über kurz oder lang ja auch, ne, in jeder Rolle, auch in der anderen Rolle, ist es ja so wertvoll, sich dann eigentlich noch viel mehr auszutauschen und inspirieren zu lassen und auch den Horizont zu erweitern und mal so Netzwerke auch nochmal in eine andere Richtung zu haben. Und ich finde das, und das ist vielleicht jetzt nochmal so ein kleiner Schwenk in eine andere Richtung, dass das Bild von Altern, was wir haben, die ja nicht auch immer gleich ist, nicht mit Sicherheit nicht unbedingt so ist, wie wir das vielleicht angetragen bekommen haben, aber dass es auch, finde ich, in jeder Generation auch nochmal ganz neu erfunden werden muss. Also wir sind anders in unserem Alter, als es unsere Eltern waren, und die waren schon wieder ganz anders, als es die Großeltern waren, und die nach uns kommen, werden dann auch wieder ganz anders sein. Und eigentlich ist es so eine kreative Aufgabe eigentlich, immer wieder auch so sein eigenes Bild von Alter und was da eigentlich zugehört, neu zu erschaffen. Denn so wie ich, Katrin, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal so in beigen Klamotten und kurzer Frisuren das auf einmal so den Stil so komplett wechseln werden, weil wir dann, keine Ahnung, ins Rentenalter eintreten. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also weiß ich nicht, wenn ich das in meinem Erwachsenenleben, ich meine, trage ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, zum Beispiel Doc Martens trage, weil das jetzt irgendwas nicht so ein verbreitetes Mode-Accessoire ist, warum soll ich das denn dann mit 75 oder 80 nicht mehr tragen, wenn mir dann, warum sollte sich mein Geschmack so ändern? Wird es wahrscheinlich nicht.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir machen dann auch noch die Dipshit.
Ja, genau. Und dann gibt es dann nochmal so Fotos von den Schuhen dabei. Nein, es kann ja sein, dass dann auch vielleicht irgendwie so ein gewisser Gesundheitsaspekt mit besonders weichen Einlagen oder so dann auch durchaus wichtig ist. Will ich ja gar nicht leugnen. Aber ich meine nur, das, ich weiß nicht, das kennst du doch sicher auch, dass unsere Elterngeneration bestimmte Anforderungen oder bestimmte Werte hatte, was weiß ich. Ich sag jetzt mal so an Haushaltsführung oder so, wo es vielleicht noch ein bisschen traditioneller, also bei mir, bei den Eltern so aus der Nachkriegszeit auch noch so geprägt und auch so das Frauenbild, das Haushaltsbild und was ich jetzt nicht unbedingt so übernommen habe. Und das wird ja auch nicht, also wie gesagt, es ist nicht irgendwann plötzlich so gekommen, dass sich das durch das Älterwerden geändert hat. Ja, vielleicht ein paar minimale Sachen, aber nicht so grundlegend. Mhm. Und was ich einfach nur sagen will, ist, also selbst wenn es sich ändert, wird es nicht genauso sein wie in der Generation davor. Und es ist vielleicht Fluch und Segen. Also es ist wenig Orientierung. Und Orientierungslosigkeit kann auch unsicher machen, aber es ist auch eine tolle Chance, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt sagen irgendwie, nein, wir definieren jetzt einfach, der Spaß geht wirklich erst mit 60 los oder ne, so die tollste Zeit kommt ab 70 und das wird jetzt in Zukunft dann auch genauso mit Agilität und Offenheit oder Attraktivität oder was auch immer assoziiert, ist das im Prinzip ja möglich, weil es im Prinzip, ja, letztlich ist es ein menschengemachtes Konstrukt oder vielleicht auch einfach so eine Frage von Marketing oder so. Also, ne?
Okay, wir schließen die Folge mit, es braucht besseres Marketing für beige BHs.
Ja, wer weiß, vielleicht.
Nein, aber ich stimme dir, Spaß beiseite, ich stimme dir total zu, deswegen würde ich auch, wie gesagt, anregen, Gespräche zu führen oder sich darüber Gedanken zu machen, dann, wenn eben noch auch Entscheidungsraum da ist, um dann so zu altern, nicht wie andere denken, dass ich altern möchte, sondern wie das zu mir und meiner Generation oder meinen Werten passt.
Wer sich noch weiter mit dem Thema Psychotherapie für diese Zielgruppe beschäftigen möchte, die gehörten und weiterführenden O-Töne von Dr. Sandra Dick werden wir auch in den Shownotes verlinken. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit. Ich muss heute dazu sagen, wir hatten so vielen tollen Input und wir konnten jetzt nicht alles vollumfänglich spielen. Und ich habe auch im Vorfeld auch noch andere Gespräche gehabt oder Kommentare irgendwie bekommen, die auch toll waren. Und letztlich könnten wir jetzt, glaube ich, noch mal eine Stunde drüber weiterreden. Aber bis hier freue ich mich erstmal, dass wir so ein bisschen den Raum das ein bisschen aufgemacht haben und würde sagen,
bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Und genau, bis bald. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich Soulmates Berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle Gesellschaft.